eindeutig. Das Problem ist doch, dass die Bundesregierung 3,79 Milliarden Euro an Genehmigungen an Drittstaaten erteilt hat. Und das gleichzeitig verbindet mit der Botschaft oder versucht zu verbinden mit der Botschaft, sie habe eine ganz restriktive Rüstungsexportpolitik gemacht. Und dann müssen wir uns doch fragen, was ist denn das, die restriktive Rüstungsexportpolitik? Deutschland rühmt sich tatsächlich, ganz gute Regelungen zu haben. Aber die deutsche Praxis, die schafft es, diese Regelungen ständig zu durchbrechen. Diese Botschaft, wo es um die Drittstaaten geht, das ist ein ganz problematischer Punkt, weil die Bundesregierung hat sich im Jahr 2000 politische Grundsätze für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern gegeben und hat darin festgelegt, dass an sonstige Länder, das nennen wir oft auch Drittstaaten, eigentlich gar nicht geliefert wird, außer es wird ganz konkret begründet aus sicherheits- und friedenspolitischen Erwägungen der Bundesregierung und dass es nicht passiert, wenn die Menschenrechtslage schlecht ist, wenn die regionale Sicherheitslage schlecht ist, wenn interne Konflikte bestehen. Und dagegen verstößt die Bundesregierung ständig und nie gibt sie bekannt, was denn ihre friedenspolitischen Erwägungen waren, die sie dazu geführt hat, das nicht zu tun. Also wenn die Entscheidung eigentlich in den politischen Grundsätzen ist, dass nicht geliefert wird, wenn solche Probleme bestehen und dass nicht geliefert wird an Drittstaaten, dann kann es doch nicht sein, dass 2/3 der Rüstungsexporte nahezu aus dem Jahr 2017 an Drittstaaten gegangen sind.
Dabei sind diese Rüstungsexporte ja tatsächlich auch ein bisschen außenpolitische Mittel, mit denen man die eigene Linie durchsetzen kann. Die Art der Fluchtursachenbekämpfung der Bundesregierung entspricht dem eigentlich recht gut. Einige der Rüstungsexporte gingen ja an Staaten, die Flüchtlinge zurückhalten sollen.
Rüstungsexporte sind nach friedensethischen Gesichtspunkten gleichzusetzen mit der Androhung von Gewalt. In dem Moment, wo ich Waffen liefere, droht der Einsatz dieser Waffen. Und Fluchtursache sind zum allergrößten Teil gewalttätige Konflikte, Bürgerkriege, Kriege. Und gewalttätigen Konflikten werden diese Waffen eingesetzt. Insofern ist das weitere Liefern von Waffen mitnichten eine Bekämpfung von Fluchtursachen. Sondern für meine Begriffe ist es das Gegenteil. Da, wo Waffen hingeliefert werden, da werden Konflikte angeheizt und da werden nicht Konflikte befriedet.
Dabei geht es jetzt eigentlich darum, die Machthaber zu unterstützen, die dafür sorgen, dass sich die Flüchtlinge eben nicht auf den Weg machen und sie mit weiterer Rüstungstechnologie auszustatten. Made in Germany.
Ja, das ist die Idee, die womöglich dahinter steckt. Ich halte diese Idee für politisch unklug. Ich halte es für keine gute Idee, Regime, die wir als menschenrechtlich bedenklich einschätzen, und das trifft zum Beispiel auf Algerien oder auf Ägypten zu, da gibt es von der GKKE, das ist die Gemeinsame Konferenz der Kirchen, Entwicklung und Frieden, einen Rüstungsexportbericht, den die als alternativen Bericht immer wieder vorlegen. Und da gibt es immer eine Tabelle, wie die Länder zu bewerten sind, in die Rüstungsexporte geliefert wurden. Und da werden die Kriterien, die auch im gemeinsamen EU-Standpunkt niedergelegt sind, angewendet. Und da wird dann einfach geguckt, wie ist die Menschenrechtslage, gibt es innere Konflikte und so weiter und so fort. Und wenn dann da angekreuzt ist, Menschenrechtslage sehr schlecht, dann gibt es für mich keinen Grund, mit so einem Regime in der Form zu kooperieren, dass ich diesem Regime Waffen liefere. Das ist für mich keine menschenrechtsorientierte Politik. Die Versuche, die Flüchtlinge dort zu halten, die bewirken, dass Menschen sich nicht mehr bewegen können. In Afrika gibt es ja Staaten, die sich zusammengeschlossen haben, sodass Menschen frei die Grenzen ihres Landes in ein Nachbarland überschreiten können. Und das wird durch diese neuen Grenzposten, für die Deutschland teilweise auch die Waffen liefert, werden diese Vereinbarungen komplett unterminiert, im wahrsten Sinne des Wortes, und die Menschen werden an ihrer Bewegungsfreiheit gehindert. Das ist doch keine Form, der Migrationsbewegung, mit der wir konfrontiert sind, Einhalt zu gebieten. Dafür bedarf es doch der Bekämpfung der wirklichen Probleme. Wir müssen uns um den Klimawandel kümmern, Hunger bekämpfen, Gesundheitsfürsorge stärken, Bildung stärken, aber doch nicht die Leute durch Waffengewalt an ihrer Bewegungsfreiheit hindern.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass diese Waffengewalt ja zum Teil auch ein Grund ist, warum die Leute fliehen. Eritrea wäre da ein klassisches Beispiel.
Ganz genau. Und aus Eritrea kommen sehr, sehr viele Menschen nach Deutschland und suchen hier ein friedliches Leben.
Wie sind diese Rüstungsexporte aufgeteilt? Wo ging ein Großteil hin?
Die große Aufteilung, von der immer wieder berichtet wird, ist, wie viele an EU und NATO und gleichgestellte Staaten gehen, die sicherheitspolitische Bündnispartner für Deutschland sind, und an die sogenannten Drittstaaten. Und die politischen Richtlinien, die ich bereits erwähnte, legen halt fest, dass an EU und NATO und Gleichgestellte das eigentlich alles unproblematisch ist mit der Lieferung. Aber an die ist von den Zahlenwerten her nur ein Drittel im vergangenen Jahr gegangen. Und nahezu zwei Drittel sind eben an andere Länder gegangen, die nicht in EU oder NATO sind. Und von den Zahlen her geht es um immense Summen. Es geht um Genehmigungswerte von 6,24 Milliarden Euro für das Jahr 2017. Und da kann man natürlich sagen, das ist ein bisschen weniger geworden. Aber man muss dabei bedenken, dass das Jahr 2015 mit 7,86 Milliarden Euro und das Jahr 2016 mit 6,85 Milliarden Euro absolute Negativrekordjahre waren. Und demgegenüber wieder ein bisschen runtergegangen zu sein, macht es nicht besser, weil es ist immer noch der dritthöchste Genehmigungswert.
Jetzt sind Sie Teil einer Aktion Aufschrei, die heute auch den Aufschrei wieder rausgibt wegen diesem Rüstungsbericht oder Rüstungsexportbericht. Wie hat sich die Kampagne bis jetzt orientiert und wo sind Lösungsmöglichkeiten zu sehen? Derzeit in der Bundesregierung anscheinend nicht.
Naja, also wir setzen uns seit 2011 in der Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel für ein grundsätzliches Verbot vom Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern ein. Und wir fordern ein Rüstungsexportkontrollgesetz. Im Moment hat zwar Deutschland, das wird immer wieder gesagt, und da ist auch was dran, eine irre Regelungsdichte. Aber die ist nicht verbindlich, die ist in politischen Grundsätzen und in zwei Gesetzen aufgeteilt. Und es ist ein Problem. Wir haben ein Kriegswaffenkontrollgesetz, das verbietet alles, was an Exporten nicht explizit genehmigt wird. Und demgegenüber steht ein Wirtschaftsförderungsgesetz, das erlaubt alles, es sei denn, es wird irgendetwas explizit verboten. Das sind zwei völlig gegensätzliche Herangehensweisen dieser Gesetze und dazwischen entsteht automatisch eine Lücke und durch diese Lücke gehen diese vielen Exporte von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern aus Deutschland in die Welt. Und Deutschland ist in den letzten Jahren immer wieder dritt-, viert- oder fünftgrößter Exporteur weltweit. Und wir setzen uns halt dafür ein, dass es ein Rüstungsexportkontrollgesetz gibt, das verbindlich ist. Und in dem, ja, in den letzten Monaten hat jemand das schöne Wort, ein schlupflochfreies Rüstungsexportkontrollgesetz geschaffen wird, also wo diese ganzen Schlupflöcher, durch die die Waffen doch dennoch geliefert werden, endlich mal geschlossen werden. Und dafür setzt sich Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel ein. Und das halte ich auch für ein ganz einträgliches, also das halte ich für ein gutes Ziel, weil mit so einem Rüstungsexportkontrollgesetz können wir auch demokratische Verfahren, transparente Verfahren, kontrollierbare Verfahren, auch Verfahren, die Widerspruch ermöglichen, wieder einsetzen. Und das sind für mich Kernsachen von der Demokratie. Und beim Rüstungsexport ist es in Deutschland so, dass vieles hinter verschlossenen Türen beschlossen wird. Und so ein Rüstungsexportgesetz könnte dem entgegenwirken.
wo Sie gerade Schlupflöcher angesprochen haben, spielen eigentlich die Lizenzvergaben von Rüstungsfirmen in Deutschland an und andere Fabriken, wie beispielsweise um den Panzerbau in der Türkei, auch in diese Rüstungsexportzahlen hinein oder bleiben die außen vor?
Da, wo einmal eine Lizenz vergeben worden ist, werden die Produkte ja in einem anderen Land produziert und damit ist es kein Export mehr von Deutschland dorthin. Und insofern werden die nicht mitgezählt.
Dann gäbe es vermutlich eine andere Zahl, die auf Profit in Deutschland von Rüstung zurückzuführen ist, die höher liegt wahrscheinlich als die Exporte.
Das ist ein ganz spannender Blickwinkel. Also wenn all die, es sind über die Jahrzehnte Fabriken für die Produktion von G3-Gewehren, von G36-Gewehren, es sind Panzerfabriken, es sind so viele Lizenzen vergeben worden. Wenn all das tatsächlich aus Deutschland geliefert würde, würden wir über noch viel größere Zahlen sprechen, als wir das tun. Das ist tatsächlich ein schöner Vergleich. Und wir haben zusätzlich noch ein anderes Problem, das ist nämlich beispielsweise große Rüstungskonzerne wie Rheinmetall inzwischen so handhaben, dass sie im Ausland Tochterfirmen gründen und aus Tochterfirmen der Rheinmetall gehen aus Italien und aus Südafrika Munition, die eigentlich den Stempel Made in Germany tragen müsste, an die kriegsführenden Parteien, die im Moment im Jemen bombardieren und im Jemen Krieg führen. Das heißt, im Jemen wird mit deutscher Munition gekämpft, ohne dass diese Munition direkt aus Deutschland geliefert worden ist. Auch das ist ein Weg, einerseits eben die Regelungen, die Deutschland hat, zu umgehen und andererseits reduziert es natürlich so gesehen dann auch die Zahlen, klar. Aber das ist ja alles keine wirkliche Reduktion des Problems.